Deutschlandfunk. Börse.
Wir nehmen das Thema Kabinettsposten mit ins Gespräch mit unserem Börsenreporter Stefan Wolf. Neben Carsten Wildberger ist es ja auch Katharina Reiche, die aus der Wirtschaft in ein Ministeramt wechseln wird. Wurden diese Personalien heute mit Interesse beobachtet in Frankfurt oder sind es doch eher andere Themen, die da im Vordergrund sind?
Die Personalien werden natürlich auch hier auf dem Frankfurter Börsenparkett diskutiert und sie finden im Übrigen auch einen positiven Anklang bei Wirtschaftsverbänden, die sich fast durch die Bank positiv geäußert haben, was die Besetzung aus dem Topmanagement mit Ministerämtern anbelangt. Auf die Kurse schlägt sich das freilich nicht durch. Der deutsche Aktienindex steigt um 120 Punkte oder 0,5%, steht jetzt bei 22.366. Vor allen Dingen geht es dabei nach wie vor um die Zollstreitigkeiten mit den USA bzw. die Zollstreitigkeiten der USA mit der Welt. Und hier hofft man auf Besserung.
Ist es denn überhaupt ein ungewöhnlicher Fall oder wie häufig passiert so etwas, dass tatsächlich der CEO eines Unternehmens, das ja auch nicht unbekannt ist, direkt in ein Ministeramt wechselt?
Ja, natürlich haben die meisten Politiker und damit auch die Bundesminister eine berufliche Vorgeschichte. Viele allerdings stammen aus der Verwaltung oder hatten vorher eigene Rechtsanwaltskanzleien. Es gibt so ein paar prominente Beispiele, wie zum Beispiel Hans Friedrichs, der im Kabinett Brandt als Wirtschaftsminister saß in den Jahren 72 bis 77. Der war vorher Vorstandssprecher bei der Dresdner Bank gewesen. Im Kabinett Kohl finden wir Günter Rexroth als Wirtschaftsminister. Der war ebenfalls als Banker tätig. Und im ersten Kabinett Schröder war Werner Müller Bundeswirtschaftsminister. Der hatte vorher bei RWE einen Posten inne und danach einen Vorstandssitz bei der FEBA.
Sehr interessant, also historische Vorgänger dieses Falls. Großthema, haben Sie auch eben schon gesagt, Stefan Wolf, bleibt aber weiter die Zollauseinandersetzung zwischen den USA und China. In dieser Gesamtgemengelage gibt es jetzt die Wahlen in Kanada heute. Kann Kanada ein Verbündeter und Handelspartner für die EU bleiben?
Ja, das ist die ganz große Frage, die bewegt. Man hat ja schon versucht, sich über ein Handelsbündnis anzunähern namens CETA. Außerdem sind viele deutsche Unternehmen mit Produktionsanlagen in Kanada präsent. Sie beliefern aber damit vor allen Dingen den US-amerikanischen Wirtschaftsraum. Deshalb schaut man natürlich seitens der EU und seitens deutscher Unternehmen ziemlich gebannt auf diese Wahlen in Kanada und wie sich die Streitigkeiten dort entwickeln werden. Ich habe mich kurz vor der Sendung mit Carsten Jess unterhalten. Er ist Chefvolkswirt bei der niederländischen ING Bank und meine Frage an ihn war natürlich, ob die Wahlen in Kanada für Europa wichtig sind und von ihm kam da ein ganz klares Ja.
Weil sie natürlich ein Zeichen setzen, in welche Richtung Kanada sich weiter bewegen wird. Wird man mit den USA irgendwie kooperieren oder versucht man doch eine harte Front aufzuziehen gegenüber den USA? Und das wiederum könnte auch für uns in Europa bedeuten, dass Kanada sich mehr Richtung Europa ausrichtet.
Und welche Entwicklungen sehen Sie da aktuell?
Wir haben ja eigentlich eine Entwicklung, in der Kanada versucht, sich jetzt auch ein bisschen mehr Richtung EU zu öffnen. Vor allem Mark Carney hat ja doch versucht, eine relativ harte Front aufzuziehen gegenüber Donald Trump und versucht deutlich hier auf den harten Mann zu machen. Und das kann er nur machen, wenn er natürlich gleichzeitig versucht, Alternativen zu finden für den kanadischen Handel mit den USA. Komplett ersetzen kann man den Handel sowieso nicht. Dafür sind beide Länder viel zu eng miteinander verflochten. Aber man sieht doch schon, dass man sich ein bisschen Richtung EU orientiert.
Also Sie haben die enge Verflechtung jetzt angesprochen. In der Tat ist es ja so, dass trotzdem viele Verbraucherinnen und Verbraucher in Kanada US-amerikanische Produkte meiden. Die werden im Supermarkt extra ausgezeichnet. Aber so ganz kommt man wahrscheinlich tatsächlich nicht vorbei, denn die USA bezeichnen Kanada ja eher als kleinen Bruder. Wer hat denn recht?
Ich fürchte, dass letztendlich doch die Amerikaner recht haben, denn natürlich sind Kanada und die USA so aneinander verwachsen. Denn die USA brauchen halt auch den Handel mit Kanada. Für Kanada sind die USA der allerwichtigste Handelspartner. Das ist ein bisschen so, wie wenn wir uns jetzt in Europa zum Beispiel Deutschland und Österreich anschauen würden. Auch da sind die Handelsbeziehungen so eng miteinander verflochten, die kann man nicht so einfach ersetzen.
Und in Europa blickt man ja auf Kanada auch als einen kommenden Handelspartner. Gleichzeitig hat man da ja auch Abhängigkeiten in Richtung USA aufgebaut, sprich Autozulieferer in Kanada zum Beispiel angesiedelt, die dann in die USA liefern. Wie sehen Sie das Verhältnis dort?
Wir haben natürlich natürlich jetzt von Europa raus versucht, mit Kanada, aber auch mit Mexiko in den letzten Jahren zu schauen, ob man über diese Standorte dann doch einfacher auch in den amerikanischen Markt kommt. Sollte es Donald Trump gelingen, dass er doch irgendwie eine neue Auflage des nordamerikanischen Freihandelsabkommens dann doch auch mit Kanada und Mexiko schließt, dann wird es wiederum für Europa noch mal schwieriger sein. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir hatten ja zwischen der EU und Kanada auch schon mal ein Freihandelsabkommen, was fast komplett durchverhandelt war, was dann aber letztendlich an Europa gescheitert ist. Die Hoffnung ist häufig größer als dann der Realitätssinn, dass ja, man möchte wieder mehr Geschäfte machen, mehr Handelsbeziehungen auch von Europa raus aufbauen mit Kanada, aber letztendlich scheitert sowas dann doch immer wieder an den kleinen Details.
Was man schon beobachten kann, ist, dass der Handel zwischen China und den USA abnimmt. Sieht man unter anderem an den Containerpreisen. Wie verschieben sich Ihrer Ansicht nach aktuell die Koordinaten im Welthandel?
Was ich allgemein sehe, langfristiger, sind wirklich ein fragmentierteres Welthandelssystem, in dem wir nicht mehr nur diesen einen großen, wichtigen Handelspartner haben, sondern in dem wir uns noch mehr orientieren müssen über die ganze Fläche. Aber auch ein Handelssystem, in dem es immer mehr neue Handelshemmnisse geben wird. Ob das dann nun Zölle sind, ob das andere Handelsbarrieren sind. Und das trifft uns in Europa besonders stark.
Und die Karten im Welthandel werden weiter neu gemischt. Die kanadischen Wahlen dürften ein Puzzleteil dazu beisteuern. Das war Carsten Breski von der ING Bank.
Also das Handelsthema spielt weiter eine große Rolle. Aber es gibt ja auch Einzelwerte, die heute für Aufsehen gesorgt haben. Der deutsche Chemiekonzern Merck hat angekündigt, einen großen Zukauf vorzunehmen. Was genau übernimmt Merck?
Der US-Krebsspezialist SpringWorks soll erworben werden. Das Unternehmen hat einen Wert von 3 Milliarden Dollar, was Merck erst einmal einen kleinen Kursabschlag bringt.
Und der Goldpreis hat in den vergangenen Wochen immer neue Höhenflüge verzeichnet, auch wegen der Zollunsicherheit. Und jetzt bewegt er sich wieder etwas nach unten?
Weil man hofft, dass sich diese Zollunsicherheiten lösen. Deshalb verliert die Feinunze Gold heute 11 Dollar knapp, kostet 3.288 Dollar und 43. An den Anleihemärkten steigt die Umlaufrendite auf 2,36%. Der Euro unverändert bei 1,1341
Dollar. Und zum Schluss schauen wir noch auf den Euro und auf den Anleihemarkt.
Der Euro kostet aktuell 1,1341 Dollar. Die Umlaufrendite steigt um 3 Basispunkte auf 2,36%.